Social Media ist die größte Sales-Plattform. Und das ist, glaube ich, so das schönste Amt, für was man antreten kann, wenn man einer alleinerziehenden Mama zeigen kann, was Unabhängigkeit bedeutet.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
So, starke Frauen beim Podcast haben eine absolute Tradition. Ich habe heute eine Verkaufsmaschine bei mir. Ich habe das erste Mal Melis gesehen auf einem Reel. Das hat mir Patrick zugeschickt. Patrick ist gerade hinter den Kameras und versucht gerade irgendwie die Kameras noch so einzuwurschteln. Und der hat mir das zugeschickt. Das heißt, die Dame, ne, geballte Power. Und ich habe es mir angeguckt, musste dir gleich folgen und habe mir gedacht, du musst in meinen Podcast. Und da ist er, schau mal, hier sitzt er, die Melis. Wir haben über deinen Nachnamen schon gesprochen, ja? Das, also für euch, dass ihr das mal, ne? Duck ist falsch, das durfte ich auch lernen. Ja. Da, okay? Da.
Ja, dankeschön. Da. Vielen lieben Dank, fand ich total aufmerksam. Also das hat mich wirklich umgehauen heute.
So bin ich. Ja. Jetzt reden wir mal über dich. Du bist die Verkaufsmaschine, woher kommt die Leidenschaft?
Gut, 10 Jahre im eigenen Unternehmen verkaufen, beraten und vor allem Menschen zu ihrem Erfolg bringen, durch diese Beratung zu ihrer Entscheidung führen, bringen, hat mir gezeigt, wenn ich eine Sache kann und liebe, dann ist das diese Beratung und Sales. 100% eine. Also es gibt nichts, was mich mehr erfüllt als das.
Ja, das merkt man. Für den Fall, dass du mir folgst auf YouTube und ihr noch nicht, mach's mal, auch wenn sie meine Unterstützung hier nicht braucht. Und für alle Kollegen und Kolleginnen aus meiner Branche, ne, Finanzdienstleistungen, wenn ihr glaubt, ihr verkauft, geht mal in ein Seminar von ihr. Kommt danach natürlich auch in mein Seminar, logischerweise, aber geht auch mal in ein Seminar. Also wirklich, das ist, ich habe morgen ja die Ehre, ich darf bei den 150 Ladies,
die ich habe die Ehre.
Ja, ich finde es schon auch sehr ehrenhaft, dass du mich vor deine Mädels da lässt und ich ein bisschen was erzählen darf. Du hast 47.000 Follower auf Social Media. Unter uns, ist das Social Media inzwischen eines der wichtigsten Verkaufstools geworden, wenn wir über Sale reden?
100%. Also bei uns ist 90% wirklich organisch. Also nur Social Media organisch, ohne auch nur einen Cent Werbung. Events, die wir machen, werden auch, da wird keine Werbung drauf gespielt. Und die Wärme der Leads, also wir sprechen ja, das weißt du ja selber, beim Marketing immer von Cold Leads und Warm Leads und Hot Leads. Und durch Social Media haben wir so heiße Leads. Also die stehen wirklich in der Tür, die wollen sofort buchen, die möchten sofort was verändern, einfach durch Social Media. Also das hat mein Leben komplett verändert. Auch, ey, guck mal, ich sitze hier heute hier mit dir. Wie geht das zustande?
Ja, Social Media. Ja,
Düsseldorf, München, genau. Social Media.
Ja. Ich war früher sehr häufig in Düsseldorf. Ich war zweimal die Woche in Düsseldorf.
Echt?
Ja, ja. Als die Fluglinie, der Düsseldorfer Flughafen München noch besser angeflogen ist.
Ja.
Da war ja wirklich viermal am Tag gegen der Flieger und ich hatte sehr viele Kunden da in der Ecke. Gerade im Bereich Event und im Bereich Marketing.
Ja,
stimmt.
Düsseldorf ist eine Marketing-Geburtsstätte, genau.
Und da war ich sehr häufig. Deswegen hätte es auch anders funktionieren können, aber es ging tatsächlich über Social Media. Du hast gesagt, du hast kein bisschen Werbung auf deinem Kanal.
Doch, ich schalte Werbung. Also es sind bei mir, wenn man auch im Dashboard schaut, sind es 10%. Also 10% von dem Follower-Anteil, was neu kommt, von dem, was interagiert, kommt durch Werbeanzeigen und der Rest ist 90% rein organisch.
Ich finde das so spannend, weil ich bin ja auch in diese Welt jetzt, ich habe mich ja diese Welt angeschlossen, zu sagen, ich mache Seminare nächstes Jahr, 2026. Wir haben es 25 mal so ein bisschen angetestet. Ich habe mir immer gesagt, großer Gott, diese Coaches und so weiter, wer will sowas, ja. Aber die Menschen wollen es ja auch irgendwie und fragen auch nach. Und ich war trotzdem überrascht, wie schwer es trotz alledem ist, die Seminare so voll zu bekommen, dass ich sage, ich bin glücklich. Ne? Also mein Unternehmen Nix ist eine eigene Welt. Ich habe dir das ja erzählt mit den Ausbildungen. Aber dass du gar keine Werbung drauf machst, das war das erste Mal, dass wir Werbung schalten. Also ich schalte zum ersten Mal hart Werbung für diese Seminare. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was da so läuft. Das sage ich ganz offen. Das kann ich hier auch auf YouTube sagen. Ich sage, meine Welt ist eh ein bisschen anders. Ja. Deswegen, wenn ich sehe, alles muss alles gleich ganz schnell und ganz viel und ganz groß sein. Aber als du mir vorhin gesagt hast, du hast noch nie Werbung für deine Seminare. Das ist ja völlig verrückt. 3 Stories oder so, ja. Ich rackere mir hier einen ab, weißt du, ne? Sag, komm in meine Seminare. Ja. Wahrscheinlich ist das genau das Problem. Aber vom Grundsatz her ist es schon, also auch was du anbietest, für jeden wichtig. Also das ist ja nicht nur für die Beauty-Branche, das ist ja für andere Branchen auch.
Genau, das ist für Frauen im Allgemeinen unfassbar wichtig, aber vor allem natürlich Selbstständige und Unternehmerinnen.
Ja. Jedes Mal, wenn eine Frau hier sitzt, sagt sie mir, ich konzentriere mich auf Frauen. Warum?
Gut, jeder wird wahrscheinlich seine anderen Beweggründe haben. Bei mir ist es definitiv die Geschichte, von der ich komme oder die ich gelebt habe. Das, was mir vorgelebt wurde von Frauen und das, was ich gesehen habe, welches Potenzial liegen geblieben ist bei Frauen aufgrund falscher Entscheidungen oder halt eben auch, wie benachteiligt sie dann auch eben gewesen sind. Und das hat mir irgendwann auch gezeigt, gerade auch, weil ich aus einer Branche komme, Beauty-Branche, die halt auch wieder benachteiligt wird, belächelt wird, hat das für mich, für mich war es klar, das war etwas, worüber ich gar nicht dreimal nachdenken musste. Ich bin von der Beauty-Branche, wo wirklich 99% Frauen sind, dominieren, trotzdem belächelt werden zu hin, okay, wenn, dann zeige ich es Frauen, weil die brauchen es nun mal eben. Die brauchen es, die haben so viel Potenzial, was einfach liegen bleibt. Für mich war das ganz, ganz klar
Frauen. Folgen Frauen lieber Frauen?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube auch, dass nicht unbedingt jede Frau einer Frau es gönnt oder.
Ich glaube nämlich auch, wenn ich ehrlich bin.
100%.
Der größte Feind der Frau ist die Frau.
Genau, das zu 1.000.000%. Nichtsdestotrotz, man schafft ja nur einen neuen Kult und man kann ja nur ein gutes Vorbild sein, wenn man gerade da, wo etwas im Argen ist oder gerade da, wo es besser gehen könnte, gerade wenn man lernen würde, dass, wenn wir Frauen alle mehr zusammenhalten würden, wenn wir Frauen mehr uns gegenseitig supporten würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich auch noch ein bisschen schönerer Platz und vor allem wären mehr Frauen erfolgreich, ja, also, 100%.
Ladies, ganz ehrlich, reißt euch mal zusammen. Wobei ich dir ehrlich sagen muss, ich finde es jetzt gar nicht so unterschiedlich zu Männern. Das Thema ist, es gibt genug Männer, die viel mehr aus dem Leben machen könnten, die sich vielleicht auch unterbuttern lassen, auch irgendwo so ein Potenzial in sich schlummern haben, aber es nie abrufen. Also ähnlich wie du es jetzt von Frauen auch erzählt hast. Manchmal habe ich so das Gefühl, man nimmt halt im Endeffekt so dieses pseudomäßige, schwache Geschlecht, Frau, und es gibt nochmal einen ganz anderen Stempel drauf, ne, weil der Mann vom Grundsatz her, oh Mann oder so. Und da kleines Appell meinerseits euch an euch Ladies, das habt ihr gar nicht notwendig. Also ganz ehrlich, das ist der Punkt. Also jetzt, ihr könnt da mit so einer breiten Brust raus. Ne, und also, ne, also
100%.
Verstehe ich gar nicht.
100%. Aber es ist nun mal eben ein Unterschied. Also ich bin trotzdem der festen Überzeugung, wenn da Jungs sind, die einem 28-Jährigen mit einem Porsche vorbeifahren sehen, sagen die, boah, geil, das will ich auch mal eines Tages.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Bin ich nicht 100% dabei. Das wirkt immer so, aber das gibt schon auch viel Hate und Neid in die Richtung. Ja, ja, das ist ganz schlimm.
Ja, ja, aber das glaube ich auch. Also ich glaube auch, also seitdem ich auch im Vertriebsbereich, in diesem Sales-Bereich bin, bin ich ja auch schon mehr mit Männern auch umgeben. Und ich weiß auch, dass es da mega hart hergeht, aber die sind ehrlicher.
Genau, Männer lernen halt auch schon in der Schule. Gut, man haut sich kurz auf die Fresse und dann ist vorbei.
Genau.
Ihr Ladies macht das ja halt über Wochen und Monate mit Giftspritzen, die man nicht sieht. Also mal gucken, ob ich treffe. Ja. So ist es halt. Ob das ein Evolutionsding ist, weiß ich gar nicht. Es ist aber nicht notwendig. Ihr Ladies könnt da gebe ich dir völlig recht, viel mehr auch mit dem 100%. Thema spielen. Ne? Du bist eine absolute Sales-Granate. Punkt. Jetzt gibt es Menschen, die wollen vielleicht im Sales starten, egal in welchem Bereich. Was würdest du für Tipps geben, wenn jemand sagt, er möchte starten?
Wenn jemand, ja, kommt drauf an. Also bist du in einer Branche und kennst dein Angebot zu 100%, dann würde ich sagen, dass du erstmal trainierst, mehr in die Gespräche mit deinem Kunden bewusster zuzuhören und wirklich darauf zu achten, dass du klare Muster erkennst von Problemen und dir das immer wieder aufschreibst. Also immer und immer wieder nach jedem Gespräch dir das Problem, was der Kunde genannt hat, aufschreibst. Und irgendwann erkennt man ein Muster, weil meistens sind die Probleme der Zielgruppen oft die gleichen. Und irgendwann trainiert man, wie man dann von Problem in Lösung denkt. Und das muss man dann einfach trainieren, dass man wirklich für dieses Problem auch immer die gleiche oder die richtige Lösung hat. Und dann muss man einfach nur mit den Einwänden umgehen zu lernen. Das heißt, ich gebe immer den besten Tipp, gerade am Anfang, wenn ihr in der Branche seid oder gerade auch Sales neu lernen wollt, zuhören und vor allem trainieren, und zwar Einwände. Wie entkräfte ich einen Einwand? Weil ein Einwand ist ja immer erstmal etwas, was zeigt, dass dein Gegenüber Angst hat vor etwas. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Das heißt nicht, dass das Angebot schlimm ist, was du hast oder sonst irgendwas, sondern es heißt erstmal, das Angebot macht einem Angst. Und diese Bereitschaft, jetzt zu investieren, macht Angst, was ganz, ganz normal ist. Und das muss man auf jeden Fall trainieren. Jeden Abend 30 Minuten Einwandbehandlung. Das, was die Kunden immer und immer wieder sagen, zum Beispiel, das ist mir zu teuer, ich muss mit meinem Partner sprechen, dass man das trainiert, wie man schlagfertiger mit diesen Einwänden wirklich umgehen kann und nicht in dem Moment judged über den Menschen. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, ich muss mit meinem Mann besprechen, aber warum machst du das jetzt? Aber das Angebot ist doch klar. Sondern herauszufinden, warum. Ganz aufrichtig herausfinden, warum.
Das ist eines der wichtigsten Punkte. Also ich kann das voll unterschreiben, was du sagst. Ich nehme mir so ein Beispiel. Ich sage, wenn jemand Tennis spielt und dann ist der Einwand also du bringst dein Verkaufsargument und knallst es rüber, ne?
Ja.
Was soll das Gegenüber machen, wenn so ein Volley-Schlag kommt, außer mal zurückzufeuern?
Genau.
So, wenn du jetzt anfängst, wieder zurückzudonnern, dann ist es ein permanentes Ping-Pong-Spiel hin und her. Ich sage zu den Leuten immer, nimm doch den Ball, schau ihn dir an, geh ums Eck rum, stell dich vor den Menschen hin und red über den Ball mit ihm.
Ah, super, weil ja.
Dieses ein Einwand ist ja das, was als allererstes in den Kopf schießt, wenn du etwas vorlegst, ist ja das, was den Menschen am meisten bewegt. In meiner Branche ist es immer so, wenn ich sage, ihr könnt Steuern sparen, dann kommt als allererstes, ja, ich habe ja einen Steuerberater. Klar, weil Steuern in Verbindung sind mit Steuerberater. Wenn der aber kein Interesse dran hätte, Steuern zu sparen, würde er diese Verbindung ja gar nicht herkriegen.
Ja.
Das heißt, ich muss ja nur mit ihm drüber reden, sagt, dass es gut ist, dass er einen Steuerberater hat.
Richtig.
Wir haben ja auch eine Steuerkanzlei im Firmennetzwerk. Ja. Dass man dann trotz alledem noch Möglichkeiten hat, on top etwas zu generieren.
Ja.
Und das müssen die Menschen halt erkennen. Da hast du völlig recht. Das ist einer der wichtigsten Tipps, die man da geben kann. Fällt dir noch was ein, wenn jemand Sales im Endeffekt beginnen möchte, so am Anfang? Gibt es so Seminare, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall?
Klar, auf jeden Fall unsere Million-Dollar-Deals auf jeden Fall mal erlebt haben. Mhm. Einfach mal schauen, wo sind wirklich Berater und Verkäufer da draußen, die geile Seminare geben, von denen man einfach viel, viel lernen kann. Also ich habe nie aufgehört zu investieren, um auch von anderen Menschen natürlich zu lernen, aber auch brutale Reflexion von dem, was man selber macht, also wie man auch spricht, ne? Wie man auf Menschen eingeht. Also da wirklich auch bewusst schauen, okay, was mache ich da eigentlich genau? Wie gehe ich auf Menschen ein? Wie höre ich zu? Wie rede ich? Reflektiert sein, ist das A und O.
Wird man als Verkäufer geboren oder wird man zur Verkäuferin gemacht?
Ich glaube, dass es Menschen gibt, die tatsächlich in denen schlummert. Also ich sag mal so, für mich ist ja Sales immer wie eine Therapiestunde mit einer Person, die ein Problem hat.
Aha.
Und klar, wenn du ein Mensch bist, der von Grund auf sehr gut zuhören kann, dann bringst du das Ganze schon mit. Nichtsdestotrotz rettet das und macht dich nicht zum besseren Berater, weil wir wissen alle, Disziplin beats Talent. Mhm. Du kannst so viel Talent haben und mit so viel Segen geboren werden, wenn du nicht dranbleibst, wenn du nicht diszipliniert weiter übst, besser werden möchtest, dir die Ziele, deinen Maßstab noch höher setzt, dann wirst du mit egal welchem Talent nicht weit kommen. Mhm. Das ist nun mal eben so. Deswegen denke ich, dass die besten Sales- und Berater-Experten die sind, die trainieren jeden Tag. Also die wirklich selber an der Front sind und verkaufen, 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 beraten, beraten, beraten.
Mhm. Ich würde auch in meinem ganzen Leben, ich werde, egal was ich mache, ich werde immer an die Front gehen.
Ja,
einfach
100%.
Mal zu schauen, was Sache ist.
Genau.
Wenn du 40 Kilometer hinter, das ist vielleicht in der heutigen Zeit mit Front, doof. Also wenn du 40 Kilometer hinter dem stehst, wo Action ist, geh in die Action.
Ja.
Das ist die bessere Option. War schon immer dein Traumberuf?
Also ich wollte ja immer Psychologin werden.
Echt jetzt?
Ja, das war mein Traumberuf. Also ich habe...
bist du jetzt im Endeffekt auch, oder?
Genau, also ich habe meinen Traumberuf. Ja,
crazy.
Nur, dass ich damit ein bisschen mehr Geld verdiene als der...
Der Standardpsychologe.
Ja.
Alle Standardpsychologen, sorry. Wie ist es zu deinem aktuellen Job gekommen? Also du hast ja gesagt, dass du wolltest studieren, glaube ich. Das hat dann nicht so ganz funktioniert irgendwie, weil du nirgends angenommen. Erzähl mal ein bisschen.
Also genau, ich hab das ja gerade eben auch kurz angeschnitten gehabt. Also. Bei mir gab es nicht diese Möglichkeit, wir gucken mal ein bisschen nonchalant, was wir so machen können. Bei mir war halt friss oder stirb, Melis, du bist jetzt, keine Ahnung, ich war 21 oder 20. Mhm. Nee, warte, stopp, 18, 19. Ich war 20, als ich mein Abi gemacht habe. Das war schon sehr spät.
2 Jahre her.
Ja, sehr spät. Mhm. Daran merkt man schon, was für ein Rebell ich gewesen bin. Mhm. Ja, also immer an die Front und mein eigenes Ding irgendwie machen. Extra Meilen hier. So, dann habe ich gesagt, okay, ich muss studieren. Ne, weil die Mama, die kommt ursprünglich aus der Türkei, sind mit großen Träumen hier rübergekommen und wollten natürlich, dass ihre Kinder studieren gehen.
Mhm.
Weil das ist so the big goal in unserer Familie gewesen. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Ich hatte einen Durchschnitt von 1,9. Ich brauchte aber 1,0.
Für Psychologie oder für Medizin?
Psychologie.
Ach komm, hör auf.
Ja, ich bin nicht reingekommen.
Okay.
Dann habe ich gesagt, okay, private Uni. Habe ich doppelt und dreifach zahlen müssen, weil ich hatte einen türkischen Pass.
Mhm.
Ich bin ja erst vor 3 Jahren deutsche Staatsbürgerin geworden.
Mhm.
Und habe dadurch natürlich immer Ablehnung erlebt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Kommunikationsdesign. Abgelehnt. Ich wurde überall abgelehnt. Und dann ist mir die Zeit irgendwann flöten gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache eine Wimpernschulung. Weil ich hatte eine Freundin damals, eine Bekannte.
Eine Wimpernschulung. Ich als Band.
Genau, das ist diese Schulung, also das sind diese Schulungen, wo man dann lernt, ein künstliches Haar auf ein Echthaar zu bekleben, für die Leute, die es da draußen nicht wissen. Und
bei künstlichem Haar bin ich ausgestiegen, ja. Seid mir nicht böse.
Verständlich. Mhm. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich gewesen bin. Genau. Auf jeden Fall habe ich eine Freundin gehabt, die hatte immer Geld. Mhm. Immer. Und ich komme aus einem sehr, sehr armen Elternhaus. Mhm. Wir hatten immer viel Liebe, aber nun mal halt nicht viele finanzielle Mittel. Ich bin ja auch sehr früh arbeiten gegangen. Also ich bin mit 15, habe ich meinen ersten Job gemacht. Habe jahrelang auch in der Küche gearbeitet, in einem Café. Das hat mich auch geformt. Unfassbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Und ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Ich gehe jeden Tag kellnern und die hat jedes Mal irgendwelche 100-Euro-Scheine in ihrer Tasche. Da habe ich die immer gefragt, was machst du eigentlich? Ja, ich mache ein bisschen Wimpern. Ich sage, wie oft arbeitest du so? Ja, so 1, 2, 3, 4, 5 Stunden in der Woche. Ich so, was? Ich gehe jeden Tag von Montag bis Freitag nach meiner Ausbildung und nach meinen ganzen, dann gehe ich in dieses Café bis 23 Uhr abends, gehe dann in, das kann nicht sein. Also irgendwas läuft ja hier schief und verdiene 800 Euro. Mhm. 800 Euro. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss diese Wimpernschulung machen. Auch gar nicht, weil das jetzt irgendwie meine Leidenschaft gewesen wäre, sondern einfach, weil es mein Ticket raus war. Friss oder stirb. Für mich gab es halt nur, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil die Zeit halt auch ablief. Ich bin auch eine Frau, wollte auch irgendwann Kinder haben, ne? Wollte jetzt nicht mein Leben lang damit verbringen, zu warten, bis ich studiere und dann nach dem Studium irgendwann mal Geld verdiene. Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil ich bei meiner Mutter schon erlebt habe, wie es ist und wie sich das anfühlt, wenn man halt nicht dafür sorgt, irgendwas Stabiles sich selbst aufzubauen, was unabhängig vom Partner. Und damit meine ich jetzt nicht, die Frau zu sein, die sagt, ich will keinen Mann, sondern ich rede wirklich von eigenem Geld verdienen zu können. Einfach zu wissen, wie es funktioniert. Mhm. Ja. Habe ich diese Wimpernschulung gemacht. Ich fand es schrecklich. Ich dachte mir, scheiße, dafür hast du 2000 Euro ausgegeben. Und es war auch nicht mal mein Geld, sondern es hat mir meine Arbeitskollegin damals geliehen. Weil ich hatte so viel Geld gar nicht. Für mich war das damals 2000 Euro, da gab es keine Ratenzahlung. Es war immens viel Geld. Das hätte ich mit dem Kellner niemals beiseite legen können. Niemals. Weil ich habe auch zu Hause meine Mom mit unterstützt und alles. Ja, und dann friss oder stirb. Ob es dir gefällt oder nicht. Du musst es jetzt machen, Meles, weil die kriegt diese 2000 Euro. Ich muss dir irgendwie zurückbezahlen. Und dann habe ich das gemacht und durch diesen Druck habe ich dann diese 2000 Euro auch zusammenbekommen, habe sie ihr dann zurückgegeben und habe gemerkt, 2, 3 Monate vorbei, ich bin echt gut da drin. Ja. So, okay. Es kommen Menschen wieder. Alles gut gelaufen. Und bin dann dran geblieben, habe dann eine Ausbildung da drin auch gemacht und habe dann mich erstmal untergemietet damals, weil ich hätte niemals die Kaution aufbringen können für einen eigenen Laden. Und mit den Umsätzen, die ich da gemacht habe, da hätte mir jetzt auch keiner einen riesigen Laden von keine Ahnung wie vielen Quadratmetern gegeben. Also habe ich mich untergemietet und bin dann in mein eigenes erstes Studio.
Und hast dann deinen Traumberuf draus gemacht? Obwohl du am Anfang gar nicht wolltest?
Nee, also Beauty ist nicht mein Traumberuf. Beauty ist super spannend. Es war meine Rettung damals. Also hätte ich Beauty nicht gehabt, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Es war ein super einfacher Einstieg, weil es halt Beauty gewesen ist. Du hast keine Ausbildung dafür gebraucht, die jetzt jahrelang geht. Ich konnte mit Geld, mit dem Invest von Geld, mir Freiheit schaffen, mir selber was aufbauen. Und das ist halt einfach in anderen Branchen nicht gegeben. Wer hat mal Makler? Hol dir mal ein Portfolio von Immobilien oder knüpf mal die Kontakte. Mach mal bitte eine Kita auf. Mach mal eine Gastro auf. Das sind alles unfassbar hohe Kosten, die du erstmal investieren musst. Und das Geld musst du auch erstmal irgendwo herholen.
Ja, ja.
Und das war halt im Beauty-Business nicht der Fall.
Ja? Wir haben da schon eine Parallele. Ich meine, bei mir war es der Schuh. Ich war Schuhverkäufer, ne?
Nein.
Ja. Echt? Ja, Schuhverkäufer und habe in der Schuhbranche begonnen. Und habe dann, meine Träume waren halt genauso. Mein Chef hatte damals einen Porsche und der war auf meinem Laptop.
Ja.
War das Bild und ich wusste immer, das wird nie meiner sein. Und bei mir war es dann halt die Finanzdienstleistung. Ich hatte kein Studium. Mir wurde immer erklärt, du wirst ja in deinen Seminaren redest du viel über Glaubenssätze, ich ja auch. Die haben immer alle erklärt, ohne Studium wirst du nichts. Und bis zu dem Punkt zu kommen, den Glaubenssatz umzuändern, es gibt keine Grenzen für mich. Ja. Alles, was ich will, erhole ich mir auch selbst.
Ja.
Das war schon ein langer Weg. Also von daher, ich kann das absolut nachempfinden, was du hast. Meine Eltern sind jetzt auch nicht alle Liebe, die wir haben, aber unendlich reich sind meine Eltern nicht. Mein Papa ist Gewerkschaftler. Ich erzähle es immer gern. weil das natürlich auch so ganz andere Welt ist, in der ich jetzt da heute lebe. Aber von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Das Schöne an der Geschichte ist nur, und Menschen fragen mich immer, wie finde ich meinen Traumberuf? Mhm. Und was du gemacht hast und auch was ich gemacht habe, ist ja, durch einen Schmerz zu gehen, etwas zu machen, was man vielleicht am Anfang gar nicht machen will, dann erkannt hat, okay, man ist gut drin. Und dann durch dieses Gutwerden in etwas findet man das, was man, was man will.
Ja.
Und da passt aber die Parallele. Du bist heute diejenige, die im Sale im Endeffekt die Coachings gibt. Und da, ich stehe unfassbar gerne auf einer Bühne. Und am Ende, ich hatte es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann diesen Part bei mir noch rausgelassen habe. Aber das hat halt dann noch, das kam halt dann jetzt im Nachgang. Ne? Vielleicht jetzt auch leichter als früher, weil es einfach wirtschaftlich egal ist. Aber ja.
Ich glaube, das ist die schönste Entwicklung, die man als Unternehmer erleben darf. Und es ist ein absolutes Privileg, dass man zu sich selbst und zu seinem Higher Self wird. Ja. Also das ist sich selbst so pur zu begegnen ist.
Weißt du, was das krass an der Geschichte ist? Nur Menschen versuchen halt immer dann drüber zu urteilen. Ne? Das ist auch so, ich habe das nie, auch jetzt in meiner Situation, ich meine, natürlich, ich habe mir auch dann gefragt, okay, jetzt habe ich immer Coachings gehatet und jetzt mache ich selber Seminare. Ja? Passt das überhaupt zusammen? Also man achtet schon, egal wie gut die Glaubenssätze sind, immer noch ins Umfeld und passt das und doktoriert sich damit neue Glaubenssätze auf. Genauso wie jetzt bei dir, ne? Wenn du jetzt, als ich gesagt habe, du kommst hierher zum Podcast, da haben ja erstmal alle geguckt und haben gesagt, da hat jetzt diese Beauty-Tante. Ich gesagt, nein, nix Beauty-Tante, da ist richtig Feuer dahinter. Ne? Und das ist immer, die Menschen beurteilen das immer. Der wichtige Part ist einfach, dass du deinen eigenen Weg gehst, ja. Du machst etwas, wovor die meisten Menschen wirklich Schiss haben. Sich vor 150 Menschen stellen, einen ganzen Tag, die durch diesen Tag zu begleiten und deine Energie rauszugeben. Die meisten scheißen sich schon in die Hose, wenn sie alleine eine Kamera vors Gesicht halten sollen, eine Story machen sollen. Wo kommt es her? Wie hast du das gelernt? Also woher kommt es?
Ich habe einfach durch die Angst durch. Also wir hatten unser allererstes Event im Sommer damals. Ich bin komplett unvorbereitet da reingegangen. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet und habe es gemacht. So, das lief gut. Aber ich hatte natürlich einen höheren Maßstab an mich und habe dann bei den nächsten Malen einfach geschaut, okay, wie viel Mehrwert muss in ein Seminar reingepackt werden, dass die Menschen wirklich sich denken, fuck, was habe ich hier gelernt? Wie krass war das? Und das habe ich einfach optimiert. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, es geht gar nicht um mich, es geht gar nicht darum, dass ich gut aussehe, es geht gar nicht darum, wie ich spreche unbedingt, es geht auch gar nicht darum, dass ich auf der Bühne stehe, sondern es geht darum, diese Menschen, was brauchen die, was benötigen die? Und was kann ich in einem Tag reinpacken, dass die wirklich rausgehen und dass ich nicht nur in deren Köpfen bleibe, sondern dass sie die Dinge sofort umsetzen und sofort merken, es funktioniert. Ich denke, das ist der Grund, warum das Ganze so funktioniert.
Aber hast du nie irgendwie Seminare besucht? Irgendwie, wäre ich die beste Speakerin auf diesem Erdball? Halte ich meine Hände so oder so? Oder mache ich irgendwie das Körbchen vor der Hand? Ich habe letztens Reel gesehen, so, du musst dein Körbchen halten.
Das habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Also dafür ist schon krass, ne? Also,
Dankeschön.
Und wie oft machst du so im Jahr diese Seminare?
Die Million-Dollar-Deals haben wir jetzt dieses Jahr zweimal gemacht. Das ist gar nicht so oft. Nächstes Jahr wollen wir es viermal machen. Wir haben ja jetzt erstmal geschaut, okay, funktioniert es auch in einer anderen Stadt?
Ja.
Aber wir brauchen das jetzt nicht viermal in Düsseldorf machen.
Klar funktioniert es in München. Hallo, wir sind in München.
Wir sind dank euch. Also wir sind dank München. Mhm. Es ist das Gefüllteste. Und wir hätten auch noch weiterhin Tickets verkauft. Wir haben halt gesagt jetzt, okay, stopp, weil wir haben gesagt, okay, es ist München, lass uns lieber Piano machen, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Am Ende mieten wir dann einen Riesensaal und wir haben aber nur 200 Anmeldungen statt keine Ahnung was. München war bis jetzt der stärkste Seminarteil. Ja.
Das ist schon spannend. Du bist ja nicht so die größte Frau auf diesem Erdball. Wie groß bist du? 1,50?
Nein.
Entschuldigung.
Also mein Pass steht 1,58, aber ich glaube, da hat mir irgendeiner 2 Zentimeter mehr dazu getan. Ich glaube, ich bin 1,56.
Okay.
Ja. Klein zu sein.
Ja, ne? Ich auch. Ich kämpfe mit meiner 1,70 Meter, ne? Pseudomäßig. Ich glaube, ich bin keine 1,70, aber
Doch, du bist, ich glaube, so ein Ticken größer. Ja,
ich weiß nicht, recht. Vom Ego, das ist der Punkt. Aber da wollte ich drauf kommen. Dein Nachname, da heißt ja der Berg.
Ja.
Ja. Also 1,56 Meter, der Berg. Und ich fand das so, also in deinen Stories, wenn man sieht nicht, wie groß du bist. Das ist das Spannende, also unabhängig jetzt von den Stories, sondern du hast so eine unfassbare Energie, wenn du da vorne stehst und das rauspfeifst. Da merkt man wieder, ne, der Nachname hilft in dem Moment offensichtlich, weil das ist so ein Berg an Energie, der da drüber rollt. Wo nimmst du diese Energie her? Also das ist ja für viele so, ja, wie macht die das? Wo kommt das her? Wo kommt diese Energie her?
Also ich glaube, der springende Punkt ist, wenn du einen Menschen fragst, warum machst du die Dinge, die du tust, dann kommen meistens ego-begründete Begründungen. Sowas wie zum Beispiel, ich will erfolgreich werden, ich will unabhängig werden. Ich glaube, der größte Vorteil ist, wenn man wirklich versteht, nein, was ist deine Mission? Um welche Menschen geht es dir? Und das kann ich klar für mich definieren. Mhm. Und weil ich einfach mir klar definiere, das sind die Frauen, die auf mich zählen und deren Leben ich verändern möchte, habe ich eine maximale Energie, weil ich mir niemals erlauben würde, auch nur einen Moment weniger Prozent zu geben. Weil das haben die nicht verdient. Mhm. Die haben genau diese Macht von Energie verdient, die sie ja brauchen, damit sie inspiriert werden. Mhm. Weil die kriegen ja in ihrem Umfeld nur die ganze Zeit Hängegesichter oder Menschen, die nicht an sie glauben oder sagen, ach, entspann dich mal, mach mal langsam. Und das möchte ich einfach, ich möchte, dass die wirklich in diesen Momenten, wo sie mich sehen, maximale Energie bekommen. Weil das haben die verdient. Mhm. Bedeutsamkeit.
Mhm. Das ist ein schöner Aufhänger für die Wertschätzung, die du auch den Leuten gibst. Bedeutsamkeit. Gibt es irgendwas auf diesen Seminaren, was dich richtig anfuckt, wo du sagst, so, ey, also ganz ehrlich, da hocken Menschen drin, die vielleicht den Preis gezahlt haben und dann irgendwie komisch reagieren oder nicht trainieren wollen. Ist da nichts dabei, von dem du sagst, das nervt dich?
Nee, weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich reingehen würde. Also jeder, ich kann nicht erwarten, dass Menschen mit der gleichen Energie sich da hinsetzen wie ich. Weil sonst würde ich nicht da vorne stehen. Mhm. Das geht gar nicht. Das, was ich aber machen kann, ist, es nicht bewerten und Menschen auf mein Energielevel hochziehen. Und wenn ich in dem Moment darüber nachdenken würde, warum schreibt derjenige jetzt nicht mit oder warum macht derjenige jetzt das und das, würde ich mit meinem Energielevel runtergehen, weil ich würde in dem Moment bewerten. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein guter Mentor ausmacht. Ein guter Mentor nimmt es an, so wie es ist und versucht, das Energielevel eines Menschen hochzuziehen, damit er die Komfortzone verlassen kann.
Ja. Werden wir morgen auch drüber reden. Mein Part, Komfortzone. Ne? trotz alledem, ich meine, wenn du telefonierst ja live, ne? Ja. Das ist schon crazy. Sind das wirklich dann echte Telefonate, die du führst?
Ja, 100%.
Krass.
Ja, 100%.
Und auf was telefoniert ihr dann? Und was verkaufst du dann in dem Moment?
Bei den allerersten Malen, wo ich es gemacht habe, haben so das Team zu mir, das kannst du nicht machen, mehr, was ist, wenn es schief läuft. Da habe ich erstmal Termine gesettet für die Dienstleisterin. Das heißt, ich habe mir die Nummern genommen von dem Dienstleister und habe erstmal einen Setting-Call vorgemacht, wie man das machen sollte. Und habe terminiert und die haben dann daraus dann auch im Nachgang geclosed. Mhm. Beim letzten Mal habe ich tatsächlich gesagt, okay, jetzt möchte ich ein Level höher. Da haben die Teilnehmerinnen Leads mitgebracht und die haben dann live telefoniert, anhand von dem, was vor ein paar Stunden beigebracht wurde. Und dann wurden die Leute angerufen und wurde verbucht.
Krass, also es gibt ja auch Reels dazu, ne, auf deiner Seite. Hab die gesehen. Das fand ich auch mega. Ich habe bei mir auch ein ganz klares Thema. Erwarte nichts von Menschen, was du selbst nicht bereit bist zu tun. Ja. Also wenn du auf einem Seminar bist und der will von dir, dass du telefonierst und macht selber nicht, such dir ein anderes Seminar.
Ja.
Du machst es vor, du lebst es auch. Das ist schon wirklich, wirklich krass. Was mich mal noch interessieren würde, ist, weil ich mache das ja auch noch nicht so lange, das Thema mit den Events. Was ist so für dich die größte Herausforderung? Also wenn du solche großen Events machst, was sind so die größten Herausforderungen vor solchen Events?
Die größten Herausforderungen, ich überlege gerade. Also ich glaube, die größten Herausforderungen bei mir ist immer, dass alles wirklich systematisch so abläuft, wie man es geplant hat. Also ne, zum Beispiel jetzt, wir haben ja heute ganz kurzfristig eine Absage gehabt von einem Videografen.
Den wollte ich noch erzählen, aber erzählst du mal das Beste. So.
Also ich wurde heute Morgen aufgewacht und der wichtigste Videograf für diesen Tag hat abgesagt. Also es ist wirklich der wichtigste.
Junge, du warst der wichtigste. Mann, ey, was ist los mit dir?
Steh auf, du hast zwar Fieber, aber komm.
Komm jetzt.
Ja, extra Meilen hier, nein. Aber es sind halt Dinge, die passieren. Das ist nur ein Mensch, ist kein Roboter. Mhm. Deswegen sind die Videos halt auch so geil, weil das ist halt
wir haben heute Morgen telefoniert, da sagt sie so, verdammte Scheiße, und der macht die geilsten Videos auf diesem Erdball. Ja, und ich so, naja, meine ist auch nicht so schlecht, den rufen wir mal hin, und du. Also liebe Grüße gehen raus an euch Videografen dieser Welt.
Liebe Grüße gehen raus an euch beide. Ja, sowas dann, ne? Oder beim letzten Mal meine Make-up-Artistin, die ist dann irgendwie im Stau gelandet und kam dann, also ich war so bereit im Steigenberger Hotel und dann habe ich gewartet und sie kam nicht und ich ungeschminkt und ich merke noch, das Seminar geht gleich los in einer halben Stunde, die war immer noch nicht da, die Arme, die war einfach im Stau, bin ich zurück, habe mich schnell geschminkt und bin auf die Bühne gesagt, komm, ist egal.
Merkt, glaube ich, kein Mensch, oder?
Doch, ich glaube, also mein Team hat es gemerkt.
Dein Team.
Aber es war mir dann auch egal, weil Bedeutsamkeit. Also die Leute haben Geld bezahlt, ja. die wollen eine Performance, die möchten was lernen.
Ich wollte es gerade sagen.
Es geht ja nicht um mich, deswegen, also einfach drauf und loslegen. Ja,
ich komme morgen auch ungeschminkt, ich hoffe, das ist völlig okay.
Vollkommen in Ordnung.
Sag mal, ja. Social Media.
Ja.
Was funktioniert aus deiner Meinung nach gut und was funktioniert nicht so gut? Ich meine, diese Werbeplattform, das ist ja schon verrückt. Ich meine, wenn du, ich weiß, wie viele Menschen deine Stories schauen, das ist ja eine Plattform, die gab es ja vor 30 Jahren, gab es das nicht. Da hast du ja Auflagen machen müssen, damit in Zeitungen, damit überhaupt so viele Menschen das in irgendeiner Form mal sehen, viel Geld investieren müssen. Heute machst du eine Story und denkst so, schau ein paar Tausend, ne? Was funktioniert deiner Meinung nach auf Social Media sehr gut und was sollte man weglassen?
Der größte Punkt ist erstmal klar zu definieren, was ist mein Angebot. Ich glaube, das ist die größte Challenge, die meisten haben. Und dann ganz, ganz klare Kommunikation von dem Angebot und nicht tausend Dinge, sondern wirklich diese eine Sache, die dem Menschen hilft. Weil der Konsument, also derjenige, der auf diese Plattform reingeht, der geht ja nur wegen zwei Gründen rein. Das eine ist entertained werden. Also er möchte unterhalten werden. Der möchte irgendwie eine Auszeit von seinem Alltag. Deswegen geht er in diese App rein. Und wenn man Unterhaltung lernt umzusetzen, dann schafft man es auch, dass Menschen einem erstmal folgen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen etwas kaufen werden. Die werden erstmal nur folgen. Das, was unfassbar viel Vertrauen schafft und was immens wichtig ist bei Social Media, ist, dass du den Menschen erstmal kostenlos
Content gibst.
Und nicht nur Content, wo du dich selbst inszenierst, sondern Content, der Menschen wirklich weiterhilft. Es gibt ganz, ganz viele Creator, Brand, also Personal. Ich sage auch, wir beide sind ja auch beispielsweise sind Brand-Accounts. Also wir sind jetzt nicht, wir haben natürlich ein Unternehmen, dahinter steckt eine Marke, dahinter stecken Mitarbeiter, dahinter stecken Systeme und Strukturen. Am Ende des Tages, dein persönlicher Account und meiner sind Brand-Accounts. Also es geht um uns als Persona, aber nicht uns selbst zu inszenieren, sondern Menschen persönliche Tipps zu geben, die sie weiter verwenden können für ihr Leben, noch bevor sie Kunde werden. Und das ist der Punkt, den die meisten nicht umsetzen, weil die halt links und rechts schauen, was machen die anderen? Und dann geht man sofort und kommt sofort in diese Vergleichbarkeit, weil Menschen dann nicht in den inneren Kern gehen, was habe ich für eine Expertise? Was ist meine Expertise? Was möchte meine Zielgruppe? Sondern, okay, was machen die anderen? Und dann ist man schon wieder in diesem, sieht halt alles gleich aus, man macht alle die gleichen Trends, die Views stocken irgendwie. Ja, also Social Media ist die größte Sales-Plattform.
1000.
100%. Und wie im Sales-Gespräch geht es hier auch immer wieder um Problem und Lösung. Es ist genau das Gleiche. Und ein guter Creator, eine gute Brand hat das verstanden. Und zwar, was braucht meine Zielgruppe.
Du hast gesagt, Frauen sind die besseren VerkäuferInnen.
Ja.
So einfach so rausgedonnert. Das sage ich natürlich jetzt eher als Verkäufer und als Mann, der seit 25 Jahren nichts anderes macht als verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wie kommst du da drauf, verdammt?
Ja, weil bei Männern ist man das gewohnt. Also bei Männern ist man es gewohnt. Die sind charmant, die können gut verkaufen, die dominieren auch diesen Bereich. Und Frauen werden oft unterschätzt. Und wenn es dann eine Frau gibt, die nicht unterschätzt werden möchte, dann kommt, das ist so eine Competition. So, ne? Ich zeige jetzt den Männern, dass ich halt wirklich auch krass bin. Und dann gibt es so einen inneren Hunger und so einen inneren Willen. Und wenn der entfacht ist bei einer Frau, dann tut es mir leid, Männerwelt, aber
habt ihr keine Chance? Erzähle ich übrigens auch jeden Chance. Podcast.
Ja, ist so, ja, guck, schau.
Ja. Ist tatsächlich so. Aber jetzt, pass auf, jetzt sagst du, Frauen sind die besten Verkäuferinnen, okay? Und ich versuche, die Männer hochzuhalten. Jetzt musst du den Männern aber auch einen Tipp geben, was sie besser machen können im Verkauf. Gibt ja keine andere Option jetzt.
Also ich sage ja nicht, dass Männer schlecht sind. Ich sage nicht, dass Männer schlecht sind, weil Männer haben einfach einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie sind halt super charmant. Mhm. Und die nehmen auch nicht jede Ablehnung, den Einwand als... Nee, nicht unbedingt. Mhm. Ja, nicht unbedingt.
Es gibt auch ein paar Pussys.
Gibt auch. So, ja. Ups. Gibt auch ein paar. So, ups. Das, was ich sagen wollen würde, wäre, Männer, ruht euch nicht aus. Mhm. Ihr könnt noch mal von den 60%, die ihr gebt, noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann wird richtig abrasiert.
Wir holen sie raus bei euch, okay? Ja. Frauen zur Umsatzmaschine machen. Ist so dein Million-Dollar-Deal und Frauen zur Umsatzmaschine machen. Wie machst du das? Warum sind die danach so unfassbar viel besser?
Interessanterweise...
Sorry, dass ich das kurz noch ergänzen muss. Ja. Muss ich für die das ist kein Scheiß. Die sind danach wirklich... fucking viel besser. Hm. Punkt.
Das ist eine ganz interessante Frage. Dieselbe Frage hat mich der Manuel, das ist auch ein guter Bekannter von mir, Unternehmer auch, der ist auch in der Beauty-Branche sehr, sehr bekannt, sag ich. Der war auf einem Seminar. Mhm. Und der hat mich da schon, glaube ich, auch leicht unterschätzt. Und der war an dem Event, an dem Tag danach, und der war sprachlos. Der hat gesagt, wie geht das? Mhm. Wie geht das? Wie geht das, dass diese Menschen die Dinge dann auch umsetzen und es machen? Mhm. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe bis heute keine Antwort drauf. Ich glaube, das können nur die...
It's magic.
I don't know.
Einfach zum Seminar gehen. Also ich kann es wirklich, ich meine es wirklich aus dem tiefsten Herzen. Das ist, also das ist ein Highlight. Also da sollte man das schon, wenn es in München nochmal ist oder ansonsten Düsseldorf oder Köln oder Hamburg, Düsseldorf und Köln, geht es überhaupt? Oder wird man da gesteinigt?
Doch, ich werde ja nicht.
Wir machen also, das einfach so. Ja, genau. Was meinst du mit Big Money, not Sweet Money?
Ja, gut. Es gibt in jeder Branche gibt es die Beginner. Mhm. Es gibt den unteren Durchschnitt. Mhm. Es gibt den Durchschnitt. Und es gibt diese 1%. Und ja, heute sage ich nicht, jeder kann die 1% werden, weil dafür musst du wirklich verzichten. Mhm. Aber du kannst ja schon mal auf jeden Fall über dem Durchschnitt landen. Mhm. Das geht auf jeden Fall. So, über dem Durchschnitt sprechen wir von Big Money. Okay. Wir sprechen nicht mehr vom Sweet Money. Sweet okay. Money wäre dann zum Beispiel aus der Branche, aus der ich komme, weil ich bin aus der Beauty-Branche ehemalig. Da wären ja zum Beispiel Sweet Money wären da 10.000 Euro Monatsumsatz.
Okay, also das ist für dich so goldig.
Das ist für dich wahrscheinlich...
Ja, das ist jetzt ein wenig Geld, ne? Also, ich muss du musst Geld hart arbeiten dafür, aber es geht mehr. Machen wir einen
Haken. Das ist es. Mhm. Es geht mehr. Das ist das Thema.
Ja, ja das ist aber, ich merke das schon auch immer, wenn wir jetzt so drüber reden und du sagst so, ja, für dich ist das total. Das tut meinem Herzen auch weh, weil das ist in dem Moment, ich komme ja aus dem wirklich nichts, ne? Als Schuhverkäufer, ich habe verdient im Monat 2.500 Euro brutto.
Ja.
Und ein bisschen was neben der Hand, so ungefähr. Heute kann ich sagen, ist ja verjährt. Und für mich sind 10.000 Euro schon immer noch fucking Scheißdreck viel Geld. Das Thema ist nur, und da gebe ich dir schon recht, ich durfte halt auch erst lernen dann, das ist halt nicht das Ende. Also für 10.000 Euro ist für viele 120.000 im Jahr, da bist du schon in den oberen, sagen wir mal, 20% in Deutschland. Ne? Mm, aber die letzten Prozent, das sind halt die dann das, was du meinst, Big Money. Und das kann ja jeder schaffen. Und das ist das für mich immer so nicht, was ich nicht nachvollziehen kann, weil jeder hat die Option. Jeder hat, also ich bin ja das beste Beispiel. Du bist das beste Beispiel. Ja. Wir kommen ja aus reichen Elternhäusern oder sowas.
Nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Also wir hatten Tage, da hatten wir keinen, also da hat meine Mutter auf Essen verzichtet, damit wir essen können. Ich war nicht ein Kind, was, ich habe mir meine Schulbücher selber gekauft mit dem Nebenjob, den ich gemacht habe. Meine Mutter stand total aufgebracht vor mir, als beim Abiball kurz davor meine Mama das Kleid nicht kaufen konnte, weil sie das Geld nicht hatte. Ich weiß, wie meine Mutter bei H&M mit uns einmal shoppen gewesen ist in meiner ganzen Kindheit und dann diese Tüten geklaut wurden. Ich gesehen habe, wie meine Mama geweint hat, weil sie für dieses Geld unfassbar viel gearbeitet hat mit ihrer Putzstelle. Der Grund, warum ich beispielsweise sage, ihr müsst von diesen 10 weg, ist halt auch, weil der Beauty-Dienstleister einen ganz anderen Kostenapparat hat. Also wenn du im Sales-Bereich beispielsweise 10.000 Euro Umsatz machst, als Vertriebler, ist das mega viel Geld. Ja. Es ist wirklich viel Geld.
Ja.
Aber der Beauty-Dienstleister hat eine Ladenmiete von 2.000, 3.000 Euro.
Ja.
Der hat Materialkosten. Und ich habe am Ende dann die Mädels, die bei mir weinen, weil die mega gut sind, mega talentiert sind Und nicht, dem bleibt nichts übrig. Mhm. Die arbeiten von Montag bis Sonntag und dem bleibt nichts übrig.
Jetzt, ich würde mal vermuten, weil das ist übrigens bei vielen Unternehmern so, deswegen ich vermute, dass das bei euch auch so ist. Die sind mega gut, die können ihre Ladenmiete aber nicht zahlen, trauen sich aber nicht, für ihre Dienstleistung mehr Geld zu verlangen. Ne?
Ja.
Mhm. Das ist übrigens bei ganz vielen Unternehmern so. Wenn ich jetzt mein Unternehmerseminar mache, das ist ja auch daraus, das ist genau daraus entstanden, weil die Menschen sitzen bei mir und ich sage, schau mal, das ist deine BWA, du machst einen sensationellen Umsatz, es bleibt aber nichts hängen. Deine Kalkulation ist für den Arsch. Du arbeitest umsonst. Es bringt nichts, wenn du oben mehr reinschmeißt, weil es wird unten immer noch nicht mehr rumkommen. Und ich glaube, dass es bei den Ladies genau dasselbe ist, dass halt einfach diese Wertigkeit für sich selbst mehr Geld zu verlangen für das, was man tut, dass das die Herausforderung ist. Und die sagen dann so, jetzt zahlt ja dann keiner mehr. Ich sage, ja, probier's aus, ne? Das ist so das Thema.
Ich sag auch hier an dieser Stelle einmal, ich möchte jetzt Werbung machen.
Bitte mach.
Das, was du da machst, nochmal für alle, die hier zuschauen, auch wenn Ladies hier von mir zuschauen, unfassbar wichtig. Und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Seminar da sein, weil ich erkenne mich darin auch wieder. Also du kannst so viel Umsatz machen, wie du möchtest. Du musst halt schauen, okay, wie viel bleibt wirklich. Also was ist davon rentabel?
Ja, genau, das, die Rentabilität ist so ein entscheidender Punkt, weil sonst bist du irgendwann tot.
Und das sind Dinge, ich verstehe nicht, warum das nicht in der Schule beigebracht wird. Ich verstehe es nicht.
Eigenes Thema. Dein erster Post, ich habe geguckt, war am 3.6.2019.
Ja.
Haha, es ging um ein wirklich geiles Thema. Ich hab ja wirklich mit allem gerechnet, um was es ging. Aber es ging um Akne am Rücken. Ja. Also ich habe das Bild angeguckt und habe so gedacht, what the fuck? Ja. Wie hat sich der Content über die Jahre verändert? Und vor allem, warum hast du es so verändern lassen?
Ja, gut, ich war halt damals, ich habe als Behandlerin angefangen. Ja. Bin dann von Behandlerin weg als eigene Behandlerin, habe ein Team gehabt, was behandelt hat. Habe dann eine Akademie aufgebaut, war dann selber Trainerin, bin dann von nicht mehr Trainerin zu, ich habe Trainerin, das heißt, ich hatte einmal den Behandlungsbereich, den haben Mitarbeiter gemacht, ich habe einmal den Schulungsbereich gehabt, den haben Trainerin gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, das reicht mir aber nicht, jetzt muss ich noch ein bisschen irgendwas anderes machen. Und dann kamen schon die Ersten auf mich zu und meinten, ey Mädels, wie geht das, dass du im Schulungsbereich nicht in den Schulungen drin bist? Und da wurde ich komplett die haben mich komplett gehatet, die Leute, die meinten, ja, die interessiert sich nicht für ihre Schüler, wie geht das, der Trainer ist selber nicht. Und die haben alle gar nicht verstanden, dass das ja das Ziel ist. Also ich will ja Unternehmer sein, ich möchte ja kein Selbstständiger sein. Mhm. Weil wenn ich der Trainer bin, bin ich auch abhängig, also ne, ist alles von mir abhängig. Und da habe ich erstmal gemerkt, wo das Bewusstseinslevel ist und in welchen Grenzen Beauty-Dienstleister denken. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich zeige denen das jetzt. Ich zeige denen, wie die von Behandler rausgehen zu Systemstruktur, vollautomatisiertes Unternehmen. Und im Akademiebereich genauso. So, und dann habe ich erstmal angefangen. Sind viele Fehler auch passiert. Ich habe auch da nicht einmal alles richtig gemacht. Aber mit der Zeit wurde ich natürlich immer besser, habe meine Zielgruppe auch noch mal besser kennengelernt, habe noch krassere Erfolge. Also wir haben schon am Anfang, also keiner kann behaupten, dass aber meine Trainings nicht erfolgreich würden. Also das auf jeden Fall. Und dass er nicht lernt. Wir haben es aber natürlich, wir werden ja auch besser mit der Zeit. Es sind jetzt 2 Jahre vergangen. Auf jeden Fall, der Content hat sich darin geändert, dass ich irgendwann erkannt habe, worin ich wirklich gut bin. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wow, ich gebe dem Ganzen eine andere Bedeutsamkeit, weil das ist mein Ding, so, das ist mein Baby, das ist das, wofür ich lebe, stehe, atme, schlafen gehe, aufwache und für arbeite. Ja? Das ist mein Hobby. Da kann ich auch, wenn ich in Urlaub fahre, kann ich das 24 Stunden machen. Erst dann habe ich meine eigene Sprache angefangen zu finden. Und das war der Schlüssel zu allem. Weil irgendwann, du denkst ja dann auch gar nicht mehr darüber nach, was sagst du, sondern du bist es einfach. Also wenn ich da auf der Bühne stehe, muss mir keiner irgendwas skripten. Ich gehe auch nicht mit dem Skript rein. Ihr bekommt hundertprozentig meine Erfahrung, das, was ich jeden Tag tue und für was ich lebe.
Geil. Es gibt so einen Spruch, der heißt, also die Menschen wollen Follower, also Follower, dass Menschen ihnen folgen. Ich frage dann immer, okay, aber wohin führst du eigentlich die Menschen?
Ja.
Ich sage, ich führe die Menschen zu mehr Geld.
Ja.
Das ist mein Glaubenssatz. Ich bringe Menschen zu mehr Geld.
Ja.
Und mich auch.
Ja.
Wohin führst du Follower? Wohin geht's?
Also hundertprozentig mehr Geld, weil ich glaube, das ist halt, ne, gerade das hat ja nichts mit dem Elternhaus zu tun, aber wenn du so geprägt bist von diesem, das schafft man nicht, das kann man nicht schaffen, das sind Träume, die sind viel zu weit, das macht was mit dir. Und dann hast du die Wahl, entweder du bleibst genau darin gefangen oder du definierst dein Leben, deine Ziele und erreichst die Dinge nach deinem eigenen Ermessen. Und deswegen ist dieser Money-Aspekt für mich natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist mir nicht wichtig. Nicht, weil Geld wichtig ist, nicht, weil ich sage, Geld ist wichtiger als alles andere, sondern weil die Fähigkeit, es verdienen zu können, mit sich bringt, unabhängig zu sein. Mhm. Und das ist unfassbar wichtig und das ist, glaube ich, so das schönste Amt, für was man antreten kann, wenn man einer alleinerziehenden Mama zeigen kann, was Unabhängigkeit bedeutet. Weil daraus folgt ja nicht nur mehr Geld, sondern frei sein von dem, was andere Menschen von einem denken. Mhm. Weil wenn du in der Lage bist, dich selbst richtig zu positionieren, Geld zu verdienen, du stehst anders, du atmest anders, du denkst über dich selber auch ganz, ganz anders nach und du gehst auch mit bestimmten Situationen ganz anders um.
Ja.
Und zwar nicht mehr unter deinem Wert. Bei mir ist es 100% Money, aber dann halt noch ne, das, was es halt mit sich bringt.
Mhm. Ich wirklich, das ist sehr faszinierend, weil du so viele Punkte dann auch bringst, die so lebensnah auch in dem Moment sind, ja. Ich glaube, dass Snoop Doggy Dogg hat mal, ich habe heute Morgen in meiner Story eine Rede von Snoop Doggy Dogg von College-Leuten, College-Abschluss,
ja.
Whatever, ihr wisst, was ich meine. Und der hat gesagt, wenn du selbst dafür sorgst, dass das Geld, das du besitzt, das Geld ist, was du verdienst, dass du alles dafür tust, dieses Geld im Endeffekt auch auf deinem Konto zu haben, dann wirst du damit ganz anders umgehen. Du wirst einen ganz anderen Wert dahinter erkennen. Du wirst auch, sagen wir mal, die Demut immer weiter behalten, wann es ums Geld geht. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit den 10.000 Euro. Ich weiß genau, was du sagen willst oder was sagen wolltest. Aber das ist für euch da draußen, glaubt mir, viele kommen zu mir und sagen so, hey Jörg, wenn du das Auto, ich bin ja so ein Autofan, wenn du das Auto nicht mehr brauchst, schenk's mir halt einfach. Und ich denke mir immer, du tust mir so leid, wenn du sowas sagst, weil du gibst dir so einen niedrigen Wert.
Ja.
Die Frage muss doch was anderes sein. Die Frage muss doch sein, was muss ich tun, damit ich auch so ein Auto fahre?
Genau.
Und deswegen lasst euch wirklich, die grünen Wiesen von anderen sind irrelevant. Bau deine eigene grüne Wiese, dann wirst du auch da entsprechend positiv durchs Leben gehen.
Also Jörg hat damit 100% recht. Also nochmal, bei mir war es jetzt der rein wirtschaftliche Aspekt. Der menschliche Aspekt ist, du musst immer demütig sein, ob du 10.000 machst, 100.000 machst, 1 Million im Monat, wie viel auch immer es ist. Weil das Geld entscheidet nicht darüber, ob du gut oder schlecht bist. Ich kenne so viele Menschen, die auch viel Geld haben und auch schlecht sind, schlechte Menschen sind.
Ich grüße euch hiermit.
Grüße raus. Grüße geht raus. Nee, also, dann hat der Jörg recht.
Das ist lieb von dir. Hättest du als junges Mädchen gedacht, dass du mal so viel Erfolg hast? Ich habe das als vorletzte Frage genommen, weil mich das wirklich interessiert. Ob du als junges Mädchen schon gedacht hast, mal eine Rolex am Handgelenk, dir gute Klamotten leisten zu können, weil ich weiß ja, wo du herkommst. Du hast ja das ist jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. War das in deinem Kopf schon so drin? Irgendwann mal was anderes?
Ich wusste immer, dass ich es schaffen werde. Ich habe aber mir nicht vorgestellt, also das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe nie mir gesagt, ich werde mal das Auto fahren oder die Uhr tragen oder das und das anziehen. Ich habe immer gesagt, ich werde eine Tochter haben, die in den privaten Kindergarten gehen kann. Mhm. Ich werde in der Lage sein, meinen Mann verlassen zu können, wenn jemals der Tag sein kommen sollte, dass ich gehen muss, weil irgendwas sich ändert, die Umstände sich ändern. Ich möchte nicht von einem Staat abhängig sein. Ich möchte nicht von einem Land abhängig sein. Bei mir war dieses Thema Abhängigkeit von etwas ein ganz, ganz großes Thema. Das konnte ich klar definieren. Also während in der Schule andere gesagt haben, ich möchte das und das mal werden und ich möchte das und das Auto fahren, habe ich immer, ich konnte das nicht definieren. Ich konnte nicht sagen, was ich machen werde, womit. Ich wusste aber immer, egal was ist, ich werde nicht finanziell abhängig sein vom Staat, weil wir waren finanziell abhängig vom Staat. Ich werde nicht finanziell abhängig sein von einem Mann, weil das war meine Mama. Und ich habe gesehen, was das mit sich gebracht hat. Und ich werde niemals, niemals meinen Kindern Nein sagen müssen.
Mhm.
Ich werde heute trotzdem meiner Tochter Nein sagen. Und ich werde trotzdem dafür sorgen, dass sie arbeiten geht. Mhm. Weil ich weiß auch andersrum, was passieren kann, wenn man das nicht lernt. Aber zu wissen, dass ich meiner Tochter auf eine private Schule schicken kann, selber entscheiden zu können, das ist
viel wert.
Ja.
Ja, absolut.
Also das wusste ich schon immer, dass das eintreffen muss.
Zwei Fragen noch.
Ja.
Lass uns noch was Schönes am Ende. So, es war alles schön jetzt. Aber so, wofür gibst du dein Geld aus?
Um Zeit zu sparen. Also zum Beispiel, Wenn ich
es würde, ist genau die Antwort, die alle Männer da draußen hören wollten, um Zeit zu sparen.
Ach so. Nein. Ja, das andere, ich werde gerne beschenkt. Nee, also, ja, nee, also ich würde jetzt mir, ich finde das total stupid. Ich wurde letztens gefragt, ich wurde gestern gefragt, ich hatte so ein Armband auf einem Video, woher das Armband ist. Es war so ein Cartier-Armband. Mhm. Habe ich gesagt, ich würde im Leben, würde ich niemals für so ein Armband 1.300 Euro ausgeben. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich lasse mich gerne, also ich, das kann mir gerne jemand schenken, aber ich würde auch für Klamotten, weil ich finde, das ist total, ich gebe Geld aus für Dinge, die schön sind, aber ich unterscheide jetzt nicht darin, ob das 50 Euro kostet oder 1.000. Und ich finde 1.000 Euro, das finde ich total, also super stupido. Nein, ich würde Geld ausgeben für Uhren auf jeden Fall, weil es natürlich, du kannst es immer noch verkaufen. Ne? Mhm. Es wird jetzt vom Wert nicht unbedingt.
Naja, manches nett, genau.
Ja. So, aber Taschen würde ich niemals Geld für ausgeben.
Oh, die sind aber als Geldanlage funktioniert.
Würde ich nicht. Ich würde auch niemals für Schmuck Geld ausgeben. Jedenfalls nicht über viel Geld. Ich gebe Geld gerne aus für meine Freunde, für meine Familie, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter. Und für Effizienz. Mhm. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ne? Ich fliege lieber, statt mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ich schicke meine Tochter gerne auf einen privaten Kindergarten. Ich schaffe gerne ein schönes Zuhause für meine Tochter. Ja? Das sind so Dinge, auf die ich sehr, sehr viel Wert lege. Aber komm, das hier, ne? Wenn ich von dieser Welt bin, das juckt dann auch keinem. Was soll die damit anfangen? Nö.
Geil. Was sind die nächsten Ziele? Letzte Frage. Deine nächsten Ziele, wo sehen wir dich? Tony Robbins, figures Tony Robbins.
Jetzt kommt Meles.
Genau.
Ich möchte noch viel, viel mehr Frauen dazu verleiten, verführen, dazu bringen, dass sie in der Lage sind, Geld zu verdienen. Also ich möchte von Beauty raus, nicht, dass ich die hinter mich lassen möchte, auf gar keinen Fall, sondern ich möchte diese Zielgruppe erweitern in Vertrieb. Ja, also Vertrieblerinnen. Also manchmal habe ich immer, wenn ich höre, wie die anfangen im Vertrieb. Ja, ich brauche erstmal das Skript. Ja. Was für ein Skript? Ja. Hör den Menschen erstmal zu. In die Branche würde ich gerne, Friseurbranche würde ich noch viel, viel mehr. Es gibt viele Branchen und da möchte ich auf jeden Fall was verändern.
Du musst mir nur einen Gefallen tun, verführe auch ein paar Männer, weil die können es genauso gebrauchen. Bitte, ja. Also ich bin sonst alleine auf weiter Flur. Ja. So viele gute Trainer gibt's da draußen nicht. So viele Menschen, die dir was mitgeben, auch nicht. Also es wäre gut, wenn du ein paar Jungs bei dir noch mit reinholst, weil sonst muss ich verzweifeln. Deswegen, ich übernehme ein paar Mädels mit und du nimmst ein paar Jungs mit. Okay, also müssen wir mal hinkriegen.
Wir teilen das. Und dann vielleicht haben wir nächstes Jahr, vielleicht bin ich.
Du, vielleicht machen wir mal zusammen ein Stadion voll oder so.
Ja,
also, why check. Not?
We will see.
We will see. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich auf morgen. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. 150 kreischende Frauen, hast du mir erklärt?
Ja, 100%. Also die werden kreischen, die werden schreien, die werden hyped sein auf jeden
Fall. Lass mich leben, Mädels, okay? Lass mich leben. Und ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen Events, die wir mit Sicherheit machen werden. Und das Stadion, das nehmen wir uns jetzt einfach mal vor. Wenn du Fragen hast, dann Mädels, folge ihr einfach. Das ist die einfachste Option. Die antwortet sogar. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber die macht es tatsächlich.
Echt? Also, warum
dachtest du? Natürlich wusste ich, dass du antwortest, okay. Mann. Aber die Jungs da draußen haben ja immer Angst. Hübsche Frau, weißt du, und dann...
Also, nee, das war eine Ausnahme. Also ich schaue schon, wie ich antworte. Schreibt mir bloß, hat Spaß. Aber folgt Jörg natürlich auch von meinen Leuten. Und wie sagt man immer, Nachrichten reinschreiben. Wie fandet ihr die Folge? Glocke anmachen.
Glocke anmachen, genau.
Genau.
Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also von daher hat mir die Suppe übernommen. Ich glaube, dass da draußen jetzt der ein oder andere mal ganz kurz weiß, was ich meine mit Energie und welcher Berg da auf sie herunterstürzt. Deswegen danke für den Podcast.
Hab mich sehr gefreut.
Und euch ganz liebe Grüße aus München von Jörg und
Meles. Dem Berg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonik AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag. wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.